Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir bringen dieses Mal ein Gespräch mit dem Filmemacher Andreas Kurz über seine aktuelle Dokumentation, die vor kurzem Premiere gehabt hat. Der Film »Der Mann mit der kleinen Kamera«, wie ein Amateurfilmer Frieden im Krieg inszenierte, geht den Inhalten von gefundenen privaten Filmrollen nach. Im Zeitraum vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg wird in den Bildern nicht nur die damalige Vorstellung von heiler Welt, sondern auch die Sichtweise auf das damalige Kriegs- und Weltgeschehen deutlich. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Zufällig aufgetauchte Amateurfilmrollen aus den 1930er bis 50er Jahren sind der Ausgangspunkt und der Inhalt einer filmischen Suche nach dem Urheber des Filmmaterials und seinen Beweggründen. Ein Mann aus Niederösterreich filmt mit einer für damalige Verhältnisse hochmodernen Amateurkamera der französischen Firma Pathé, die trotz ihrer extremen Kleinheit gute Ergebnisse liefert. Mit viel Geschick produziert der damalige Hobbyfilmer nicht nur Aufnahmen seiner Familie, sondern dokumentiert auch seinen beruflichen Werdegang und seine Kriegserfahrungen. Er macht Karriere beim Reichsarbeitsdienst, dem RAD, einer NS-Wehrmachtsvorfeldorganisation, und fängt neben privater Idylle auch etwa die NS-Disziplinierungs- und Indoktrinierungsmechanismen ein. Und er nähert sich bei der Inszenierung seiner Bilder den NS-gängigen filmischen Praktiken der Propaganda an. Das Verstörende dabei ist, dass dies alles mit derselben scheinbaren Harmlosigkeit umgesetzt wird wie das Familienidyll vor und auch wieder nach dem Krieg. Andreas Kurz hat in seiner Dokumentation neben den Originalaufnahmen auch Spielszenen eingebaut und lässt die Zusehenden teilhaben an der Suche nach dem Entstehungsumfeld und an dem Bestreben, das Filmmaterial einzuordnen und in seinen historischen Kontext zu setzen. Der Film kann als zeitgeschichtliches Anschauungsmaterial gesehen werden, der einen optischen Zugang in die Welt und Vorstellungswelt der Menschen von damals bietet. Und es ist ein Film nicht nur über die Alltäglichkeit während der NS- und Kriegszeit, sondern auch über die Beginnzeit und das Phänomen des Amateurfilms, den Beginn der privaten Bewegtbildaufzeichnung. Ja, übers Internet bin ich jetzt verbunden mit dem Filmemacher Andreas Kurz. Hallo Andreas, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Jörg, danke sehr gerne.
Ja, wir sprechen über deinen neuen Dokumentarfilm »Der Mann mit der kleinen Kamera«, wie ein Amateurfilmer Frieden im Krieg inszenierte, ausgehend von gefundenem Filmmaterial, Amateurfilmaufnahmen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, auch davor und danach. Es wird ja im Film thematisiert. Wie bist du denn überhaupt zu diesen Aufnahmen gekommen?
Es ist eine Wiener Filmrestauratorin und Sammlerin an mich bzw. den Mario Hengster, mit dem ich diese Filme gemeinsam mache, herangetreten und hat gesagt, sie hat eine Amateurfilmsammlung von Mitte der 30er bis oder Ende der 30er bis Mitte der 50er Jahre, 8 Rollen, 9,5 mm Film in einem sehr, sehr guten Erhaltungszustand. Und sie sucht schon seit geraumer Zeit jemanden, der mit diesen Filmen irgendwas machen könnte. Und nachdem sie unsere Dokumentarfilme, die wir für Dreisat zurzeit historischen Themen bisher produziert haben, gesehen hat, hat sie gedacht, wir sind die Richtigen, um damit in einer verantwortungsvollen dokumentarischen Weise was zu machen, und hat uns die Filme mal zur Ansicht, also ja, Probedigitalisierung zur Ansicht übergeben. Und nachdem ich das gesehen habe, habe ich mir dazu entschieden, dass ich mich auf dieses Projekt einlasse, und dann haben wir sozusagen den Deal geschlossen, und die Heidi Fierl, heißt die Frau, hat dann im Weiteren auch mitgearbeitet an dem Film, ist auch Protagonistin im Film, und so hat es seinen Ausgang genommen.
Was hat dich denn da an den Aufnahmen so interessiert, so sehr, dass daraus ein Dokumentarfilmprojekt auch mit aufwendigen Spielszenen dann geworden ist?
Interessanterweise am Anfang eigentlich nichts wirklich. Das Interesse ist eigentlich mit dem vielfachen Sehen dann stetig gestiegen. Und es war am Anfang mehr einfach die Faszination, dass es überhaupt dieses Material gibt. Weil wenn man so total fremde Filmrollen und Aufnahmen zum ersten Mal sieht, dann sind sie bis zu einem gewissen Grad auch bedeutungslos, weil man die Personen nicht kennt, weil man die Kontexte nicht versteht. Das Einzige, was sie mir sofort erschlossen hat, das war eine Aufnahme vom ersten Nachkriegsbundespräsidenten Figl, der da aus dem Stephansdom kommt, was eine gewisse zeithistorische Relevanz hat. Und es ist dann im Laufe der Arbeit mit dem oftmaligen Sichten und mit dem, dass man die Personen erkennt und wiedererkennt und dann in unterschiedlichen Kontexten zu sehen, versteht und auch manche Dinge aufschlüsseln kann, eigentlich immer interessanter worden. Und so bin ich irgendwie in dieses Material reingerutscht und in dem Reinrutschen hat sich dann auch die Form, die der Film jetzt bekommen hat, eine sehr persönliche Erzählweise, automatisch eigentlich für mich entwickelt.
Der Film erzählt ja auch die Geschichte dieses Filmprojekts. Wie viel Kunstgriff war da nötig, um ja diese Erzählung auch in diesen Film hineinzubringen?
Kunstgriff im Sinne von filmemacherische Gestaltung, doch einiges natürlich. Also es gibt ja bei so einem Dokumentarfilm nur ein bestimmtes Ausmaß an Möglichkeit, Dinge jetzt wirklich zum Zeitpunkt des Geschehens mitzudokumentieren. Es gibt jede Menge authentisches Material drinnen, also Telefonate, die ich jetzt mit Personen im Zuge meiner Recherche geführt und mitgeschnitten habe, die sind wirklich authentisch. Und es sind aber manche Rechercheschritte, die wir dann im Nachhinein noch inszeniert haben, weil man halt natürlich jetzt, wenn man vor Ort Straßen oder Orte oder Gebäude sucht, das für einen Film natürlich auch viel zu langwierig und uninteressant wäre. Also man muss das dann filmisch und bildlich irgendwie auf den Punkt bringen. Und diese Dinge sind dann natürlich nachinszeniert, aber im Prinzip erzählt der Film den realen Rechercheweg über die Suche des Protagonisten, über Anhaltspunkte, über Online, so Facebook-Recherche, Grundbuch-Recherche, Gespräche mit lokalen Historikern und Personen, Suche nach Orten, wirklich dort in Gieshübel, also in Nähe von Mödling, wo das spielt, bis zu dem, dass ich dann eben die Tochter dieses Amateurfilmes tatsächlich gefunden habe. Also das ist in den Schritten, die erzählt werden, alles authentisch. Die Darstellung ist zum Teil dann, wie ich gesagt habe, noch inszeniert, weil man es halt einfach erzählerisch auf den Punkt bringen muss.
Der Film ist ja, wie gesagt, aufwendig auch produziert. Neben Spielszenen wird auch das haptische Medium Film sehr stark in Szene gesetzt, auch das Apparative mit seinen Geräuschen. Ist das auch ein Film, über die Frühzeit des Amateurfilms?
Natürlich, das ist ein wesentlicher Aspekt, weil ja eine Frage des Films, aber auch der Recherche ist, wie diese Bilder der Vergangenheit, jetzt im konkreten, aber auch im übertragenen Sinn, zu uns kommen. Und da spielt natürlich das Medium, das in diesem Fall ja tatsächlich ein physisches Medium ist, nämlich 9,5 mm Filmstreifen, eine wesentliche Rolle. Und abgesehen davon, dass es einfach bildästhetisch natürlich interessant ist, also mechanische Apparaturen, die eine gewisse Ästhetik mit sich bringen, zu filmen und in Szene zu setzen, ist es halt Aspekt des Films, der in unserer Zeit eigentlich ziemlich verloren gegangen ist, nämlich das Materialhafte des Films, das er ja ursprünglich gehabt hat. Und da habe ich es interessant, aber zu einem Großteil auch notwendig empfunden, die Aufnahme, die Projektion, die Handhabung des Mediums Film als materialhaftes Medium darzustellen und auch wirklich live sozusagen zu zeigen und damit auch das Anschauen der Projektion und nicht nur des Digitalisats zu ermöglichen, weil ansonsten kommt im Fernsehen ja alles irgendwie als Fernsehen daher. Also es ist die Wochenschau ist genauso Fernsehen wie die Reportageelemente, die man dreht. Und das habe ich versucht zu vermeiden, indem wir einsteigen zumindest und immer wieder darauf zurückgehen, den Film wirklich in seiner projizierten Form, also die abgefilmte Leinwand mit dem Projektor im Vordergrund zu zeigen, wie der Film tatsächlich physisch von dem Medium auf die Leinwand kommt. Und dann springen wir natürlich in das Digitalisat oft rein und damit in das Vollbild des Films. Und genau deshalb war das für mich eigentlich unabdingbar. Und du hast recht, es ist auf jeden Fall auch miterzählt, die Geschichte des Amateurfilms als Massenphänomen.
Die Kamera, die der Protagonist verwendet, heißt Pathé Baby oder so ähnlich. Genau. Was war das oder ist das für eine Kamera? Wie unterscheidet die sich zum Beispiel von späteren Formaten wie Super 8?
Da muss man ein bisschen ausholen, weil das mehrere Aspekte hat. Zum einen hat der Film, also jetzt gar nicht nur der Amateurfilm, sondern der Film allgemein, bis in die 20er Jahre mit diesem sogenannten Nitrofilm ja das Problem gehabt, dass er höchst entflammbar war und deshalb für den Hausgebrauch, jetzt wirklich in den Privatwohnungen, einfach sehr gefährlich war. Weil wenn das einmal gebrannt hat, dieses Zeug, hat man es eigentlich fast nicht löschen können. Also das war einmal ein Grundproblem. Das zweite waren natürlich die Kosten, dass das einfach sehr, sehr teuer war. Und das dritte Problem war, dass wenn man versucht hat, die Kosten durch Materialsparen zu reduzieren, dass die Bildqualität wahnsinnig schlecht worden ist, weil man den Filmstreifen auseinandergeschnitten hat, dass man halt dann sozusagen doppelte Länge hat bei einem Filmstreifen und dadurch aber die belichtbare Fläche eines Filmkaders so klar worden ist, dass die Auflösung einfach ja keine Details mehr zulassen hat. Und da hat die Firma Pathé in Paris, also die Gebrüder Pathé, eine großartige Idee gehabt. Die haben erstens diesen Sicherheitsfilm entwickelt. Das waren jetzt nicht sie alleine, das war sozusagen ist auch in der Luft gelegen, dass man sowas braucht, um das Medium Film weiterzuentwickeln. Und dann haben wir aber die großartige Idee gehabt, diese Transportperforierung, die man so klassisch kennt von den Filmstreifen, also wohl links und rechts von dem eigentlichen Filmbild, diese Löcher sind, also diese quadratischen, diese Lochung zum Transport des Films in der Kamera und dann später im Projektor, dass die das nicht links und rechts machen, sondern mittig. Das heißt, zwischen den einzelnen Bildern des Films, also Kader sagt man, ist diese Perforierung in der Mitte. Das heißt, man hat den Filmstreifen bis ganz links und rechts am Rand des Filmstreifens belichten können, wo man ja ansonsten relativ viel Platz verloren hat für diese Perforierung. Das heißt, man hat mit diesem Schmalfilmformat, mit diesen 9,5 mm, hat man eine Bildfläche, die eigentlich fast dem 16 mm Film entspricht. Und dadurch war dieser Film von Pathé, dieses 9,5 mm Format, sehr kostengünstig und trotzdem aber vergleichsweise qualitativ. Und das haben die eben mit dieser Mittelperforation erreicht. Und begonnen hat das Ganze eigentlich mit dem Projektor, also nicht mit der Kamera, sondern mit dem Projektor. Und die Firma Pathé, die ja auch sehr viel Kinofilme produziert hat, hat darin eine Möglichkeit gesehen, die großen Kinofilme, die sie produziert haben mit den damaligen Weltstars, in ein Schmalformat an private Kunden, also nicht im Kino, sondern für das Heimkino, das heißt da Cinéma chez soi im Französischen, zu verkaufen. Und erst, die haben dann so einen Verleihkatalog gehabt und einen Kaufkatalog, wo man sich dann Filme bestellen hat können und das daheim dann mit der Familie anschauen, mit so einem Handprojektor. Und erst, wie sie das als großer Verkaufshit herausgestellt hat, haben sie gesagt, dann machen wir doch eine Kamera auch dazu. Und ich glaube, das war dann 1926 oder 27. Und damit war dann dieses Pathé Baby System sozusagen fertig, wo man wirklich dieses ich sage mal, ungefähr 12x12 cm große Kamerading, dieses kleine gehabt hat, die sehr leicht zu bedienen war. Dann diesen sehr einfachen Film, den man einschicken hat können. Man hat da nichts selber entwickeln müssen. Das war auch ein sehr kundenfreundliches System. Man hat das einfach eingeschickt und hat das fertig wieder zurückgekriegt in vorfrankierten Umschlägen und so weiter. Und dann daheim den Projekte, wo man das selber runterkurbeln hat können. Und es ist dann ein weltweiter Verkaufsschlager geworden, hat sie 100.000-fach verkauft und ist belegt von also in ganz Europa bis Australien, Asien. Überall ist das verkauft worden und war die erste richtig große Welle des Amateurfilms und sozusagen des Home-Movies, könnte man sagen.
Ich bin mit dem Filmemacher Andreas Kurz übers Internet verbunden. Wir sprechen über den aktuellen Dokumentarfilm Der Mann mit der kleinen Kamera, wie ein Amateurfilmer Frieden im Krieg inszenierte. Wenden wir uns etwas den Inhalten des gefundenen Materials zu, dass ja auch der Film zeigt, nach den idyllischen Familienaufnahmen folgen ja dann Aufnahmen vom RAD, dem sogenannten Reichsarbeitsdienst, schon fast in der Form von Propagandafilmen und schließlich dann auch Kriegsaufnahmen. Was sieht man denn da eigentlich? Ist es die Banalität des Amateurfilms oder sind diese Aufnahmen doch sehr mit der besonderen Biografie des Filmemachers verbunden?
Wahrscheinlich beides. Also auf der einen Seite ist es relativ wenig überraschend. Am Anfang, wie du gesagt hast, natürlich Familienaufnahmen, Kinder im Garten und so weiter, was man halt so macht als Amateurfilmer. Und dann dokumentiert er aber seine Karriere bei diesem Reichsarbeitsdienst. Der war so eine NS-Massenorganisation zwischen Hitlerjugend und Wehrmacht, kann man sagen, ungefähr. Also wo junge Menschen so zwischen 17 und 23 für 6 Monate dort meistens halt irgendwie Schaufeln oder sonst irgendwelche Bautätigkeiten verrichten haben müssen, zumindest am Kriegsanfang. Und er filmt dort Exerziertraining, wie Brücken gebaut werden, wie Ausbildung vonstatten geht, bis es dann eben zum Kriegsbeginn kommt und er dann mit einmal in Frankreich ist und dort dann erstmal so wirklich als Tourist sozusagen filmt, weil man darf ja nicht vergessen, dass die Menschen bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs zu, ich weiß es nicht genau wie viel, aber 70% oder nur mehr überhaupt keine Reisepässe besessen haben, weil Reisen einfach kein Thema war für die meisten. Das heißt, da hat es die Möglichkeit gegeben, ins Ausland zu kommen, die Sehenswürdigkeiten sie anzuschauen und natürlich auch der Familie zu Hause erstens einmal unter Beweis zu stellen, dass man wirklich dort war, aber dann zweitens auch diese persönlichen Eindrücke mitzubringen. Also das ist einmal ein Massenphänomen und von diesen Aufnahmen gibt es Hunderttausende, die ganz, ganz ähnlich ausschauen. Man kann sie natürlich sowohl bei diesen Aufnahmen als auch bei den späteren, die dann in der Sowjetunion gemacht wurden von dem Amateurfilmer, immer fragen, woher kommt die Vorstellung, wie so ein Bild auszusehen hat. Und man kommt dann relativ schnell natürlich auf das, was du als Propagandamaterial richtigerweise auch bezeichnet hast, dass es natürlich die Wochenschauen und diese Dinge, die halt die Menschen damals an Bewegtbild zu sehen bekommen haben, gewesen sein müssen, die Vorlage geliefert haben und in großen Teilen merkt man das dem Material auch sehr stark an.
Und schließlich ja auch sind ja auch dann Aufnahmen eben, wo wirklich auch die Folgewirkungen der Kriegshandlungen dann schon gezeigt werden. Man sieht sozusagen die Besiegten oder die zerbombten Häuser der Besiegten. Das ist ja etwas, was jetzt nicht mehr im eigentlichen Sinn jetzt sonst zum Amateurfilm eigentlich, wo man beim Amateurfilm damit eigentlich rechnet.
Nicht in unserer Zeit, da hast recht, ja. Aber es war damals natürlich für Millionen von Männern die Realität in diesen Kriegsjahren. Und insofern ist das jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Es hat von Seiten der Nationalsozialisten relativ, also natürlich eine Zensur gegeben, auch im Amateurfilm. und aber auch strenge Vorgaben, also was gefilmt werden darf und was verboten ist zu filmen. Zum Beispiel die eigenen Toten hat man natürlich nicht filmen dürfen, man hat die Zerstörungen im eigenen Land nicht filmen und verbreiten dürfen und so weiter. Aber was jetzt die sozusagen Folgen der eigenen, also der in diesem Fall sozusagen deutschen Kriegserfolge betrifft, das hat man natürlich schon filmen dürfen, weil das ist ja in der eigenen Propaganda auch dargestellt worden. Also sei es jetzt, man kennt ja die Bilder von London von den Zerstörungen, man kennt die Bilder von Frankreich von den Zerstörungen, da kommen ja auch Beispiele bei uns im Film vor, also in Wochenschauaufnahmen. Und natürlich auch von Osteuropa, wo man die sozusagen, also aus im Nazisprech, unzivilisierte Bevölkerung oder die zu kultivierende Bevölkerung, also zu dezimierende und kultivierende Bevölkerung eben als solche dargestellt sieht, so von oben herab mit so einem kolonialen Gestus. Und diese Dinge findet man da drinnen auch wieder, das Interesse für junge Frauen, das Interesse für die Kinder, die dort als Waisen auf der Straße leben und so weiter. Also das sind jetzt eigentlich alles keine Unikate, das gibt es in anderen Amateurfilmen auch. Das Besondere bei dieser Sammlung ist es, dass es eben in so einem großen Kontext steht und dass es über fast 20 Jahre hinweg von einer Person auf einem Medium eigentlich mit einer durchgehenden Ästhetik aufgenommen worden ist und das in diesem inhaltlichen, persönlichen und ästhetischen Kontinuum, das ist halt wirklich das Außergewöhnliche an dieser Sammlung.
Würdest du sagen, dass der Amateurfilm oder die Filmarbeit des Protagonisten hier instrumentalisiert worden ist oder ist er einfach selbstständig eigentlich, war das in seinem eigenen Interesse, genau das zu zeigen, genau das zu filmen?
Das ist schwer zu sagen, weil es natürlich
eine Vermutung natürlich.
Ja, weil es halt da um die Frage der Motivation des Protagonisten geht. Also Protagonist jetzt in meinem Sinn, Protagonist meines Films, ja, weil ansonsten ist er ja eher der Filmende und nicht der Protagonist. Wahrscheinlich beides. Also auf der einen Seite haben die Nationalsozialisten, wie wir ja wissen, großes Bewusstsein gehabt für Medien, für Propaganda, sei es jetzt Radio oder Kino oder Film, die haben ja mit Fernsehen sogar begonnen dann in den letzten Jahren. Und da hat es großes Interesse an dem gegeben, was man heute vielleicht so als Influencing bezeichnen würde, wo auch Amateurfilmer bewusst rekrutiert wurden, um die gewissermaßen authentischere Propaganda zu produzieren. Das ist in unserem Fall aber jetzt nicht so. Also der hat es für sich gefilmt. Die Haltung ist aber trotzdem da. Also er ist natürlich in diesem Kontext zu verorten. Hat er wahrscheinlich auch nicht sehr auskönnen, weil natürlich von überall das propagandistisch jetzt belagert war. Und weil es einfach einer gewissen zeitlichen Ästhetik entsprochen hat. Zum anderen ist es schon eine Darstellung seiner selbst. Also er übergibt die Kamera auch immer wieder anderen Personen, um sich selbst filmen zu lassen. Was für uns jetzt, für den Dokumentarfilm, ein Riesenglück ist, weil dadurch dieser Otto P., wie die Figur heißt, mit abgekürztem Familiennamen, auch als Figur tatsächlich vorhanden ist. Und da muss man vielleicht nur, also ganz, ganz kurz auf die Biografie von dieser Person eingehen. Die Eltern kommen beide aus Böhmen nach Wien Ende des 19. Jahrhunderts, verlieren bis zu ihrem Lebensende den böhmischen Akzent nicht, haben 4 Kinder. Die Kinder fallen genau, also unter anderem auch der Otto, fallen genau in diese Zeit der Ersten Republik rein, wo sie Ausbildung machen, aber dann keine Jobs kriegen, als Hilfsarbeiter und dann eben auch noch von böhmischen Einwanderern mit einem böhmischen Namen und so weiter Schwierigkeiten haben, in ihren jungen Jahren überhaupt irgendwo Fuß zu fassen, geschweige denn, sie was aufzubauen oder Familie zu gründen. Und dann kommen die Nationalsozialisten und präsentieren dieser Person oder auch diesen Menschen eine Möglichkeit, sich zu integrieren, sie zu beweisen und Natürlich werden diese Möglichkeiten auch ergriffen, zumal bis zu einem gewissen Grad 1938, 39 natürlich jetzt nicht absehbar, wohin das geht. Die jetzt nicht unbedingt gutwillige Absicht der Nationalsozialisten hat man vielleicht schon erkennen können, aber natürlich das Ende dieser Geschichte, das kennen ja wir natürlich, aber die damals noch nicht. Und es kommt zu einer Art von, so würde ich das beschreiben, Überkompensation und Überidentifikation, sich jetzt endlich als Zugehöriger dieses Landes oder dieses dann großen, mächtigen Reiches zu fühlen, sich zu integrieren, persönlich, endlich beruflich Fuß zu fassen, sie was aufbauen zu können. Also es gibt da sehr viele Ebenen, die bis zu einem gewissen Grad auch verstehbar sind, weil die Nationalsozialisten da natürlich wahnsinnig geschickt die Bedürfnisse und die Mankos der Personen aufgegriffen haben. Und daher glaube ich, das ist meine Interpretation, kommt auch dieser Stolz, sich dann in diesem militärischen und bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Laufe des Krieges ja sehr erfolgreichen, dieser erfolgreichen Bewegung zugehörig zu fühlen und sie ja als Vertreter, als Mitglied zu präsentieren.
Erschütternd ist ja auch, dass es auch Material aus der Ukraine gibt, wo die Nazis und die Wehrmacht ja für Gräueltaten verantwortlich waren und auch Zwangsarbeiter verschleppt haben. Und jetzt durch den aktuellen Krieg es nur möglich war, ein Interview mit einem ukrainischen Filmteam zu realisieren. Inwieweit kommt man da auch bei einem zeitgeschichtlichen Filmprojekt aus der sicheren und komfortablen Beobachtungsposition heraus? Wie sehr wird man da in die Gegenwart gedrängt?
Im Falle der Ost- oder Südostukraine, wo die Filmteile in diesem historischen Material aufgenommen wurden, durchaus, weil es zum Teil genau die Orte sind, wo heute die Kriegshandlungen auch wieder sind. Also ich habe heute gelesen zum Beispiel, dass in Pokrowsk, das jetzt sehr viel in den Medien war, zum ersten Mal jetzt mehrere hundert russische Soldaten im Stadtzentrum gesichtet wurden. Dieses Pokrowsk hat damals geheißen Postischewa und es kommt ganz, ganz präsent im Film vor. Ja. Es kommt daneben nur vor Dnipropetrovsk, also heute Dnipro, es kommt vor Stalino, das heute Donetsk heißt. Und also genau diese Orte, insofern ist man da unmittelbar sozusagen wieder in dieser Region und so wirklich in die Gegenwart geholt wurde ich eigentlich auf der Suche oder dann im Kontakt mit dem Zeithistoriker, der uns dann für den Film zur Verfügung gestanden ist, mit dem Albert Wenger, der in Dnipro wohnt und der mir dann im Zuge der Vorbereitung auch immer wieder einfach Handyfotos geschickt hat, weil ich gefragt habe, wie geht es euch jetzt, wie ist die Situation, und mir halt dann von den brennenden Häusern Fotos geschickt hat, die halt in der Nacht davor bombardiert wurden. Und ich habe das jetzt im Film nicht verwendet, weil ich das jetzt nicht so in den Vordergrund rücken wollte. Es geht ja ein bisschen um was anderes. Aber ich habe dann schon zumindest die Ortsnamen so zu verorten versucht, dass jemand, der aufmerksam die Nachrichten rezipiert, das verbindet.
Ja, übers Internet bin ich mit dem Filmemacher Andreas Kurz verbunden. Wir sprechen über den neuen Dokumentarfilm. Gibt es Aspekte aus deiner Sicht, die zeitunabhängig sind bezüglich der Inszenierung im Vergleich von damals und heute? Siehe Social Media, es ist ja auch eine Selbstpräsentation, die da durchaus gepflegt wird. Was sagt das für damals und für heute über unseren persönlichen Umgang mit Bildern aus?
Ja, interessante Frage. Es ist auf der einen Seite gibt es eine Kontinuität in der Darstellung der Familie. Ich habe selber eine kleine Tochter daheim, ist mit 2 Jahren, und es ist erstaunlich, wenn man sich die Aufnahmen da aus Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre anschaut, die sozusagen unser, unter Anführungszeichen, unser Amateurfilmer von seiner damals ungefähr gleich alten Tochter aufgenommen hat, das sind im Prinzip dieselben Aufnahmen, weil ich meine, natürlich, was nimmt man auf, wie das Kind laufen lernt und so weiter. Und es gibt eine bestimmte Haltung, die man auch einnimmt und die hat sich nicht sehr verändert und wird sie wahrscheinlich auch nicht sehr verändern. Also da gibt es auf jeden Fall Kontinuitäten, die aber relativ harmlos sind. Die Frage der Selbstinszenierung ist schon schwieriger zu beantworten, weil ich den Eindruck gewonnen habe, dass das Selbstverständnis sich einfach sehr stark gewandelt hat. Und darum ist die Inszenierung seiner selbst natürlich auch mit einem anderen Ziel, aber auch mit anderen Mitteln verbunden. Und diese Form von Stolz, diese Form von auch Pathos durchaus, die in dem Film zur Selbstinszenierung dienen, würde man heute in dieser Form nicht mehr verwenden. Da gibt's andere Mittel. Aber in gewisser Weise das Ziel der Selbstinszenierung, sich von sich selbst ein bestimmtes Bild zu geben und das halt mit den zeitgemäßen Mitteln, ich glaube, das ist durchaus vergleichbar, wenn gleich es auch andere Formen hat.
Filme wirken ja gerade durch ihre Bewegung, in denen wir uns ja wiedererkennen können, als sehr realistisch. Ist das vielleicht der Grund, warum gerade Filmbilder besonders auch manipulativ sein können, weil eben so glaubwürdig?
Also gerade der Amateurfilm trägt ja schon den Anspruch, mit sich authentisch zu sein. Das ist ja auch der Grund, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass die Nationalsozialisten versucht haben, den Amateurfilm für die Propaganda zu instrumentalisieren, weil dieses staatlich offizielle dem privaten Amateurfilm halt nicht anhaftet. Und insofern ist diese Authentizität des Amateurfilms natürlich in diesem Fall ein politisches Instrument geworden. Und ich glaube, dass das Manipulative im Fall unseres Amateurfilmers jetzt ein doppelt manipulatives ist, nämlich weil sich er, ist meine Vermutung, zum großen Teil gar nicht bewusst ist, inwieweit er schon in eine bestimmte Art der Darstellung manipuliert wurde, die dann ihrerseits die Manipulation in Form von einer verlängerten Propaganda weitergibt an die Zuseher, an die Rezipienten in seinem privaten Bereich.
Es ist ja auch gerade diese scheinbar unbedarfte Herangehensweise, wie das Familienidyll auch inszeniert wird. Und in derselben Weise werden ja dann auch die siegreichen Wehrmachtstruppen vor den zerbombten Häusern gezeigt. Welche Rolle, glaubst du, spielt da diese scheinbare Harmlosigkeit im Selbstverständnis des Filmemachers oder könnte sie spielen?
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass der Filmemacher ein klares Zielpublikum vor Augen gehabt hat und das Zielpublikum war zweifelsfrei seine Familie. Und in das eigene Wohnzimmer zu Hause, wo man dann vielleicht auf Heimaturlaub ist oder wo man damit rechnet, dass der Krieg irgendwann zu Ende geht, will man natürlich die Schrecklichkeiten, über die man nach dem Krieg zum großen Teil überhaupt nicht gesprochen hat, erst recht nicht als Bilder importieren. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, warum bestimmte Darstellungsformen gewählt wurden und warum große Teile dessen, was wir heute unter dem Krieg zu Recht verstehen, in diesem Film überhaupt nicht vorkommen. Also deshalb auch der Untertitel, wie ein Amateurfilmer Frieden im Krieg inszenierte, weil es ja ganz stark um die Auswahl der Bilder geht, um das Aussparen und um das Weglassen von Realitäten, die man nicht in seiner Erzählung haben will. So wie wir das ja heute genauso bei Fotos machen. Ne? Sagt man, geh mal ein bisschen nach links, da rechts steht der schierche Bagger. Ja? Und im Prinzip fängt es damit ja schon an, hat aber in dem Fall natürlich eine sehr starke politische Dimension.
Andreas Kurz, in Bezug jetzt auf den Umgang mit Zeitgeschichte, mit der du dich ja sehr stark auch beschäftigt hast, auch in deinen Filmen, auch in Bezug auf die oft schwer fassbare Realität der Menschen, die damals gelebt haben. Welche Erfahrungen für den Umgang mit Zeitgeschichte und die Herangehensweise an diese Thematik nimmst du zum Schluss aus diesem Filmprojekt mit?
Der Film endet mit einer Reflexion meinerseits, wo es in der Erzählstimme auch heißt, dass die Filmrollen dieses Otto P. mich irgendwie ratlos zurücklassen und mir nicht klar ist, inwieweit es überhaupt zulässig ist, sich selbst ein Bild zu machen, geschweige denn ein Urteil zu fällen über Personen, die in so einer fremden Zeit gelebt haben. Und ich wüsste nicht, wie man das machen sollte. So endet der Film. Und das ist auch tatsächlich, jetzt ganz ehrlich, mein in diesem Projekt noch stärker sich ausgeprägt habende Erkenntnis, dass es, je tiefer man reingeht in die Beschäftigung mit dieser Zeit und mit Personen aus dieser Zeit, desto schwieriger wird es dann eindeutig irgendwas zu sagen, weil es einfach so viele Faktoren gibt, die Menschen irgendwohin drängen, irgendwohin ziehen, was zu einer bestimmten Zeit als normal oder als erwünscht empfunden wird, dass es aus unserer Position mit dem ganzen Wissen, mit der Konvention, die wir jetzt da haben in der Darstellung und im Gespräch über diese Zeit, schwierig ist, tatsächlich jetzt irgendeine finale Aussage über eine Person zu treffen. Und diese Scheu, sich dahingehend zu äußern und sie gewissermaßen auch drüber zu stellen, die ist eigentlich nur viel stärker gewachsen bei mir, als es vorher schon war. Das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, weil das erzählt ja wahrscheinlich mehr oder weniger jeder, der sich mit so einem Thema ernsthaft befasst. Aber es ist einfach eine logische Schlussfolgerung, weil man natürlich auch nachzudenken beginnt, wie muss man sich selbst betrachten und wie muss man sich selbst beurteilen in der eigenen Zeit angesichts politischen Veränderungen und Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, und wie verhalte ich mich eigentlich, was mache ich da in unserer Zeit, was mache ich alles nicht, was eigentlich angebracht wäre, was ich jetzt von Menschen, die in einer faschistischen oder vorfaschistischen Zeit gelebt haben, jetzt einfordere. Und da wird man dann irgendwie ein bisschen kleinlauter auch gegenüber der Geschichte, wenn man es über sich selbst in einer ehrlichen Weise diesbezüglich nachdenkt.
Gibt es da noch konkrete Rückschlüsse, die du sozusagen für unsere Gegenwart und den Umgang mit den Bildern, wie wir sie pflegen, machst?
Es gibt auf jeden Fall die Erkenntnis, dass große Skepsis gegenüber einer vermeintlich authentischen Darstellung von Dingen angebracht ist, weil es selbst in den Bildern jetzt aus den späten 30er und 40er Jahren und dann in unserem Fall auch aus den frühen 50er Jahren ja merklich ist, wie manipulativ diese Bilder, also bewusst oder unbewusst manipulativ diese Bilder auch aufgenommen wurden, was als nicht erzählt wird, was als tendenziös dargestellt wird. Und damals waren die Möglichkeiten ja sehr eingeschränkt. Und wenn wir an die Möglichkeit denken, die es heute gibt, Bilder zu manipulieren, zu bearbeiten und so weiter, muss man gegenüber der bildlichen, also fotografischen, aber auch filmischen Darstellung von Dingen nur skeptischer werden und den Wahrheitsgehalt in jeder Hinsicht eigentlich immer als irgendwie zweifelhaft betrachten oder in Rechnung nehmen, dass ein Bild kaum jemals wirklich was Authentisches im Sinne von volles Bild geben sein kann.
Andreas Kurz, herzlichen Dank fürs Gespräch und alles Gute für den Film und deine Arbeit.
Ja, Jörg, danke schön für die Möglichkeit, darüber zu sprechen und ja, dir auch alles Gute. Danke.
Der Filmemacher Andreas Kurz über seinen aktuellen Dokumentarfilm Der Mann mit der kleinen Kamera, wie ein Amateurfilmer Frieden im Krieg inszenierte. Der Film ist in der Dreisat-Mediathek bis Ende April 2026 nachzusehen. Er ist am 28.10.2025 in zwei Teilen gelaufen und auch unter Dokumentation Geschichte zu finden. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.